herzlich willkommen zurück. Vielen lieben Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum PLA2R-Podcast von Euroimmun. Unsere Stimmen kennen Sie bereits. Mein Name ist Benjamin Dillberger. Ich moderiere auch die heutige Podcast-Folge. Und bei mir ist wieder Jara Bestmann, Expertin im Themengebiet Nephrologie. Hallo Jara.
Hallo Benjamin.
In der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen, es waren ja schon zwei, hatten wir uns ausführlicher über die Entdeckung bzw. Charakteristika von Antikörpern gegen PLA2R unterhalten. Konkreter, wie sieht ihre Bedeutung für die Diagnose und das Monitoring einer PMN aus? Heute soll es, ich behilf mir mal einer kleinen Analogie, um den kleinen Bruder von PLA2R gehen, nämlich THSD7A. Jara, kannst du einmal kurz erklären, worum es sich bei THSD7A handelt, beziehungsweise ob meine kleine Bruderanalogie überhaupt passend ist?
Ja, das stimmt ganz genau. Also heute wollen wir etwas über THSD7A beziehungsweise die THSD7A-Antikörper sprechen. Und ja, also die Bezeichnung kleiner Bruder ist vielleicht gar nicht schlecht, denn in der letzten Folge hatten wir ja besprochen, dass die PLA2R-Antikörper gerade erst im Jahre 2009 entdeckt wurden. Und die Entdeckung von THSD7A-Antikörpern bei PMN-Patienten ist sogar noch frischer. Die wurden nämlich erst im Jahre 2014 entdeckt, und zwar von der Arbeitsgruppe rund um Nikola Thomas und Lawrence Beck auch wieder. So gesehen sind sie also nochmal 5 Jahre jünger als die PLA2R-Antikörper, kann man sagen.
Das ist ja sehr interessant. Also wir haben innerhalb von 13 Jahren nicht nur ein Marker bzw. Antikörper zur Diagnose einer PMN entdeckt, sondern gleich zwei. Kann man denn in etwa sagen, wie sich die beiden, also PLA2R bzw. THSD7A, voneinander unterscheiden bzw. kann man die direkt miteinander vergleichen? Und gibt es konkrete Unterschiede bezogen auf die Art und den Verlauf einer PMN?
Also was wichtig ist zu wissen, ist, dass THSD7A-Antikörper deutlich seltener vorkommen als PLA2R-Antikörper. Die Prävalenz liegt bei den THSD7A-Antikörpern gerade mal bei so 2-5% der PMN-Patienten. Also das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zu den 70-80% der PLA2R-Antikörper. Die Spezifität bei THSD7A ist aber ebenso hoch wie bei PLA2R. Das heißt, hier sind sie auf jeden Fall vergleichbar, und damit auch, was ihre Eignung als diagnostischer Marker angeht. Sie sind nur einfach deutlich, deutlich seltener. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum es zu THSD7A-Antikörpern deutlich weniger Studien gibt als zu PLA2R. Der Grundtenor der Studien, die es gibt, ist aber gleich. THSD7A-Antikörper eignen sich auch wie PLA2R für die initiale Diagnostik von PMN-Patienten, aber auch für die Überwachung der Krankheitsaktivität und auch für alle anderen Monitoring-Aktivitäten, die wir angesprochen haben, also für die Therapieüberwachung oder auch für die Überwachung von Transplantatpatienten. Was man noch sagen kann, ist, dass THSD7A-Antikörper positive Patienten übrigens nur in den, also wirklich in den seltensten Fällen auch PLA2R-Antikörper haben. Und es ist auch genau umgekehrt, wenn ein Patient PLA2R-Antikörper positiv ist, dann ist er im Normalfall THSD7A negativ. Es gibt zwar einige wenige beschriebene Fälle einer doppelten Positivität, aber das sind dann wirklich eher Einzelfälle und die Ausnahme. Normalerweise haben PMN-Patienten entweder PLA2R-Antikörper oder THSD7A-Antikörper.
Da will ich noch einmal kurz einhaken. Das finde ich jetzt natürlich sehr spannend. Wenn ich das also auf mich münze, wenn ich eine PMN hätte, hätte ich mit höchster Wahrscheinlichkeit entweder Antikörper gegen PLA2R oder THSD7A, aber vermutlich nicht beides. Würde sich denn meine Prognose bzw. meine Diagnose unterscheiden, je nachdem, ob ich nun PLA2R oder THSD7A positiv bin?
Also ganz pauschal kann man das nicht beantworten, dass die eine oder die andere dann jeweils einen besseren oder schlechteren Verlauf haben. Das kommt tatsächlich dann immer ganz individuell auf die PMN an. Was man natürlich sagen muss, ist, dass die Anti-TRST7A-positive MN viel seltener auftritt als die Anti-PLA2R-positive MN. So, das unterscheidet die beiden schon mal. Das Einzige, was man wirklich im Hinterkopf behalten muss, wenn man dann doch mal einen Anti-TRST7A-positiven Patienten sieht, ist, dass es eine Assoziation zwischen Anti-TRST7A-Positivität und dem Vorliegen eines malignen Tumors gibt. Das wurde inzwischen in mehreren Studien gezeigt, zum Beispiel in einer Studie vom UKE in Hamburg, in der sie eine Kohorte untersucht haben von MN-Patienten, und in dieser Kohorte konnte bei 20% der THSD7A-positiven Patienten durchschnittlich 3 Monate nach Diagnosestellung ein maligner Tumor gefunden werden. Das war in vielen Fällen ein Tumor im Gastrointestinalbereich. Es gibt aber auch Beschreibungen von Brustkrebs und auch weiteren Krebsarten, die bei THSD7A-positiven MN-Patienten auftreten. Das heißt, wenn man einen THSD7A-positiven Patienten hat, dann sollte man auf jeden Fall sehr frühzeitig ein Tumorscreening bei diesen Patienten durchführen, um einen möglicherweise vorliegenden Tumor, eine vorliegende Krebserkrankung möglichst früh zu erkennen. So rein vom Verlauf der PMN-Erkrankung kann man aber keine großen Unterschiede zwischen den PLA2R-positiven und THSD7A-positiven Patienten sehen.
Okay, also heißt das für mich konkret, wenn ich THSD7A-positiv wäre, hätte ich ein erhöhtes Risiko, auch einen malignen Tumor zu entwickeln. Darüber hinaus kann man aber ganz grob vereinfacht sagen, doppelt hält besser. Also die THSD7A-Antikörper komplementieren PLA2R-Antikörper im Sinne von, dass die diagnostische Lücke, die durch PLA2R nicht vollständig geschlossen wird, verkleinert bzw. minimiert wird. Sprich, durch beide Antikörper hat man eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, die Diagnose einer PMN zu stellen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall so. Mhm.
Wunderbar, Yara. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und deine Erklärung. Heute handelt es sich um eine eher kurze Folge. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen zum Thema Antikörper gegen THSD7A beantworten. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, stay tuned, schaltet bitte gerne auch wieder für unsere nächste Folge ein, wo wir uns ein bisschen genauer anschauen werden, was genau Euroimmun denn jetzt eigentlich im Portfolio für ihr nephrologisches Labor hat, beziehungsweise was wir für sie tun können, um die Diagnose einer PMN zu verbessern bzw. zu gewährleisten. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, wünsche, wie die letzten Male auch, bleibt gesund, einen schönen Tag und adieu.